Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Goyer und einem Gemüseanbau, der nichts mit Erde oder Feld zu tun hat. Wir sind in Brandenburg und fragen nach, warum die SPD-Fraktion ihren Ministerpräsidenten anscheinend unter Druck setzt. Und wir besuchen die alte Stasi-Zentrale in Berlin, die eigentlich einmal ein Campus für Demokratie werden soll. Guten Abend. Die Trockenheit wird wieder Thema in Deutschland. Emmerich in Nordrhein-Westfalen hat gerade aufgerufen, sparsam mit dem Wasser umzugehen und auf das Rasensprengen oder den Hochdruckreiniger zu verzichten. Ähnlich ein Aufruf im Emsland. Wassermangel droht im Großraum Berlin. Trocken ist es auch in der Südpfalz. Die alten Weinreben dort wurzeln tief genug, um an Wasser zu kommen. Aber die jungen Rebstöcke müssen bewässert werden und auch das Gemüse auf den Feldern. Das ist zu viel, kritisiert der Bund für Umwelt- und Naturschutz Südpfalz. Er führt auch die Trockenschäden in angrenzenden Wäldern auf hohen Wasserverbrauch in der Landwirtschaft zurück. Was tun? Rheinland-Pfalz will jetzt das Bewässern für die Landwirtschaft kostenpflichtig machen. Landeskorrespondentin Anke Petermann hat nachgefragt, ob und welche Auswirkungen das haben könnte fürs Grundwasser und für Landwirte.
Die Hitze flirrt über den Gemüsefeldern zwischen Hochstadt, Luhstadt und Zeiskamp im Kreis Südliche Weinstraße. Manche Äcker schon abgeerntet, kahl und staubig. Auf anderen wachsen Radieschen oder Zwiebeln. Die Kreisregner drehen sich unablässig. Die Wassertropfen glitzern in der Sonne. Uwe Emnet vom BUND Südpfalz experimentiert privat mit regenerativem, wassersparendem Anbau. Den kann er bei den Profilandwirten nicht erkennen. Emnet schaut stirnrunzelnd auf die Beregnungsmaschinen, die hier in der Südpfalz Grundwasser gespeist sind.
Die kleinen machen für 2 Kubikmeter die Stunde und die großen Knalli machen so 40 bis 70 Kubikmeter in der Stunde. Manche laufen da 24 Stunden am Tag. Schätzen wir 70-90% von dem Wasser verdunstet.
Für den Laien wirkt es ineffizient. Für Hans-Jürgen Hahn von der Rheinland-Pfälzisch-Technischen Universität auch. Am Campus Landau forscht er als Grundwasserökologe und sagt über die Beregnung:
Das ist natürlich hochgradig ineffizient. Das ist ja auch genau die Schwierigkeit dabei, dass die ökologischen Kosten des Wasserverbrauchs weitestgehend von den Kosten des Produktes und der Produktion abgekoppelt sind. Daher rührt ja auch ein Großteil des Problems.
Gemeint ist das Problem, dass sich der Grundwasserstand nicht mehr erholt, sondern seit Jahrzehnten sinkt. Auch die für die Pfalz zuständige Umweltbehörde namens Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd nimmt das besorgt zur Kenntnis. SGD-Süd-Präsident Hannes Kopf sieht aber im Gesetzentwurf des grün geführten Umweltministeriums von Rheinland-Pfalz einen wichtigen Lösungsansatz. Der Entwurf sieht vor, den Verbrauch von Grund- und Oberflächenwasser auch für die Landwirtschaft kostenpflichtig zu machen und Bauern, die in digitale Messtechnik investieren, die Kosten zu ermäßigen. Vom kommenden Jahr an könnte das greifen. Die Bauern werden reagieren, glaubt Behördenchef Kopp.
Wenn die Entnahme von Grundwasser für landwirtschaftliche Zwecke zukünftig nicht mehr kostenfrei ist, dann wird man sich natürlich genau überlegen, ob und wie viel man beregnet mit Grundwasser.
Die schwarzen Schafe kämen nicht mehr so leicht davon, argumentiert der Behördenchef. Denn wer mehr Grundwasser nutze, als seine Genehmigung vorsehe, würde dann nicht mehr nur wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt, sondern auch wegen Gebührenhinterziehung. Hans-Jürgen Hahn, Grundwasserökologe vom Unicampus Landau, blickt am Feldrand auf die Beregnung der Gemüsepflanzen. Wassergebühren auch für die Landwirtschaft, ein Schritt in die richtige Richtung, findet er. Aber
zum einen sind die Preise, die da angesetzt werden, extrem niedrig. Und zum anderen, die Wassermengen werden gemeldet von den Landwirten. Und es wäre genauso, wie wenn wir als Verbraucher unserem Wasserversorger melden würden, wie viel Wasser wir verbrauchen. Und danach bekämen wir dann unsere Rechnung. Das heißt, da muss noch sehr viel dran verbessert werden, bevor man aus umweltfachlicher Sicht sagen könnte, jetzt ist es in Ordnung.
Ein Laster donnert hinter Hahn über die Bundesstraße zwischen Landau und Speyer. Ein paar hundert Meter Luftlinie von der belebten Straße erstreckt sich eine kleine Idylle mit Obstbäumen und Wiesen am Hainbach. Der allerdings ist ausgetrocknet, kein Tropfen im Bachbett. Wie so oft in den vergangenen Jahrzehnten, sagt Winzer Reinhold Hörner. Hinterm Hainbach liegt sein Weingut. In Ordnung findet der Vizepräsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz-Süd an der geplanten Novelle zur Wasserentnahme nichts. Weil die Umweltbehörde personell nicht imstande sei zu kontrollieren, fürchtet Hörner, dass die Ehrlichen die Gebühren für die Schwindler mitbezahlen müssen. Und
die ganzen Gemüsebauern hier haben enorme Kostensteigerungen. Die Arbeitskosten, der Mindestlohn so hoch, Wasserkosten.
Am Ende verbanne der Lebensmitteleinzelhandel die einheimischen Produkte als zu teuer aus dem Sortiment, echauffiert sich Hörner.
Einheimische Erzeugung sichern heißt doch, mittel- und langfristig so zu wirtschaften, dass es nachhaltig ist, dass wir also tatsächlich das Wasser, das wir brauchen, auch noch haben.
Gibt dagegen der Wissenschaftler Hans-Jürgen Hahn zu bedenken. Doch diese Nachhaltigkeit vermisst Hahn bei den örtlichen Agrarbetrieben. Genauso wie Uwe Emnet vom BUND Südpfalz. Der nimmt erneut die Bewässerung der Gemüsefelder ins Visier.
Ich habe letztes Jahr in regelmäßige Abstände die Beregner gezählt und habe hochgerechnet, wie viel Wasser die verbrauchen. Konservativ gerechnet 3- bis 4-fache, was die an Wasser fördern, also eigentlich genehmigt gekriegt haben.
Überdies sei es so, fügt der Grundwasserökologe Hans-Jürgen Hahn an,
dass die bewilligten Mengen schon deutlich über dem liegen, was ökologisch verträglich ist. Da gibt es auch entsprechende Gutachten, die das zeigen. Ich muss also tatsächlich nach vorne schauen und mal fragen, wie sieht eigentlich die Landwirtschaft der Zukunft hier in dieser Region aus vor dem Hintergrund verringerter Grundwasserneubildung und weniger verfügbaren Wassers?
Solche Konzepte aus dem Landwirtschaftsressort vermisst der Forscher. Es gebe noch nicht mal die Datengrundlage dafür, weil das Grundwassermonitoring unzureichend sei. Das allerdings ändere sich gerade, kontert Hannes Kopf, Chef der Umweltbehörde SGD Süd. Rheinland-Pfalz sei Vorreiter darin, von der deutschlandweit üblichen Eigenüberwachung der Grundwasserverbraucher wegzukommen.
Wir versuchen in einem bundesweit modellhaften Projekt die Datengrundlage zu verbessern mit digitaler Messtechnik in den Brunnenschächten.
In 8 Brunnen, was Uwe Emnet vom BUND Südpfalz längst nicht reicht. Sein kostspieliger Gegenvorschlag:
flächendeckend digitalisierte Zähler einsetzen, die zentral ausgewertet werden.
Und darauf basierend die Gebührenbescheide für den Grundwasserverbrauch zu erstellen.
Das ist fair für alle, es ist dann gerecht.
Und könnte die Basis liefern für eine regionale Wasserbilanz, wie Grundwasserökologe Hahn sie fordert. Der Landauer Forscher verlangt zudem, die Grundwasserbestände und die langfristige Entwicklung hydrologisch besser zu erforschen.
Daraus dann zu ermitteln, wer wie viel kriegt, das ist die Herausforderung.
Parallel dazu müssten Modelle einer regenerativen Landwirtschaft her, findet Uwe Emnet vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Eine Landwirtschaft also, die mit ihren Kulturen, mit Gräsern und Klee als Zwischensaaten das Wasser im Boden hält und die in der Südpfalz den kostbaren Löss, also den fruchtbaren Boden, gegen Erosion durch Wind und Starkregen schützen könnte, glaubt Emnet.
Es wird der Boden permanent bedeckt gehalten. Die Fruchtfolge ist ausgeklügelt. Es geht in die Richtung Permakultur.
Ein Agrarsystem also, das Naturkreisläufe nachahmt, mit Rücksicht auf lokale Böden und das Mikroklima. Bislang allerdings existiert es erst in der Nische. Uwe Emnet fällt jedenfalls nur ein einziges Beispiel ein, die Ökosiedlung um Schloss Tempelhof im nördlichen Baden-Württemberg.
Anke Petermann über die Wasserprobleme in der Südpfalz. Gemüseanbau mit weniger Wasser, das wäre die Lösung für so manche Probleme mit dem Klimawandel, nicht nur bei uns. In Südspanien zum Beispiel steht das Feuchtgebiet Doñana, ein Weltkulturerbe, vor dem Austrocknen. Umweltschützer machen den Erdbeeranbau mit dafür verantwortlich. Und viele dieser Erdbeeren werden bei uns in den Supermärkten verkauft. Aber wie könnte so eine Lösung aussehen? An der Hochschule Osnabrück wird gerade an einer Antwort geforscht. Sie heißt Hydroponie oder Hydroponik. Anbau ohne Erde, nur mit Wasser und Nährstoffen. Das Projekt heißt Pflanzentheke. Es wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert. Und Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau hat sich das Wachsen der Pflanzen angeschaut, das die Hochschule Osnabrück zusammen mit einem hessischen Start-up entwickelt.
Wasser gemischt mit Dünger aus wasserlöslichen Salzen fließt in einem geschlossenen Kreislauf durch mehrere Meter lange Kunststoffrinnen in einem Gewächshaus der Hochschule Osnabrück. Aus den Rinnen, die in einem Regal leicht gestaffelt übereinander aufgehängt sind, wachsen dicht an dicht Salatköpfe heraus. Professor Andreas Ulbrich von der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur der Hochschule Osnabrück hat das Gewächshaus einigen Studierenden zur Verfügung gestellt, die hier eine neue, platz- und energiesparende Anbautechnik ausprobieren wollen, eine sogenannte Pflanzentheke. Sie basiert auf der Hydroponik-Technik, das bedeutet Pflanzenanbau ohne Erde, nur mit Wasser. Andreas Ulbrich.
Also wir bieten Ihnen zum einen einfach mal Gewächshausfläche oder Räumlichkeiten und Flächen mit entsprechenden Infrastrukturen, um also solche vertikalen Produktionssysteme überhaupt betreiben zu können und Untersuchungen dazu zu liefern. Und was ganz besonders herausragend ist, dass wir natürlich Ressourcen anbieten, die auch für angewandte Forschungsarbeiten natürlich bestens ausgestattet sind. Also Sie können alle Klima- und Umweltparameter erfassen und dann am Ende des Tages diese Untersuchungsansätze datenmäßig auch bewerten und beurteilen.
Gefördert wird das Projekt Pflanzentheke von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, DBU. Das Ziel ist eine Minifarm für Gemüse, das nicht in der Erde angepflanzt wird, sondern in nährstoffreichem Wasser wachsen soll. Eine neue Firma in Südhessen, die mit der Hochschule Osnabrück kooperiert, soll die Minifarm in Regalform nun vermarkten. Michael Müller ist der Geschäftsführer des jungen Unternehmens Pflanzentheke GmbH. Der Klimawandel führe zu zunehmend ausgetrockneten und versalzenen Böden. Mit seinem Projekt wolle er eine Alternative für den Gemüseanbau bieten, so Müller am südhessischen Firmensitz.
Auch in Deutschland haben wir da große Herausforderungen, weil a, die landwirtschaftlichen Flächen nehmen kontinuierlich ab. Die Qualität unserer Böden wird immer schlechter auch. Wir haben auch hier in Deutschland verstärkt Dürreperioden. Das heißt, wir müssen es schaffen, mit möglichst minimalen Ressourcen und unter Schonung der natürlichen Böden eben Lebensmittel anzubauen. Und da bietet eben die Hydroponik und auch die Möglichkeit, in die Vertikale zu geben, eben auf sehr geringer Fläche einen möglichst hohen Ertrag zu bekommen. Und das eben, das ist statistisch nachgewiesen, mit 90% weniger Wasser und 85% weniger Dünger verglichen mit dem konventionellen Obst- und Gemüseanbau, Obst und Gemüse zu kultivieren.
Dass die Gemüsetheke nur ein Zehntel des Wassers braucht, das sonst auf einem Salatfeld nötig ist, hat mit dem geschlossenen Kreislauf zu tun, durch den das Wasser mit der Nährlösung in einem regelmäßigen, computergesteuerten Zeittakt durch die Anbaurinnen gepumpt wird. Es verdunstet weniger Wasser oder versickert einfach im Boden. Außerdem kann eine Gemüsetheke auch auf versiegelten Flächen in der Stadt aufgestellt werden, so Michael Müller. Aber schmeckt das Gemüse aus der Nährlösung auch?
In der Tat ist es tatsächlich so, dass die Frage kommt sehr häufig, dass die Fruchtqualität in der Regel sogar besser ist als in einem konventionellen Anbau. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, wie gesagt, die Pflanzen werden optimal mit Nährstoffen versorgt. Das heißt, die Wachstumsphasen werden teilweise verkürzt. Des Weiteren ist es so, wir haben eben auch kein Unkraut dann in dem System drin. Wir haben ein sehr sauberes Produkt. Die Pflanzen können sich in diesen Rinnen auch sehr gut entfalten. Also nehmen Sie mal die Erdbeeren, die im Boden wachsen. Sie haben Starkregen, da haben Sie Verschlemmung und so weiter. Das heißt, in diesen Pflanzrinnen können die Erdbeeren zum Beispiel oder auch die Salate sich frei entfalten, haben auch genügend Platz zum Reifen. Das Wurzelwerk kann sich in den Rinnen entfalten. Also dadurch haben sie eben sehr homogene Wachstumsbedingungen. Und das schlägt sich tatsächlich auch in der Fruchtqualität nieder. Also wenn Sie mal Basilikum aus so einem System probieren, werden Sie auch keinen Geschmacksunterschied feststellen. Eher im Gegenteil, es wird besser schmecken als das aus dem Boden.
Doch noch ist die Pflanzentheke ein Start-up-Unternehmen. Die langfristige Tauglichkeit des Systems muss sich erst noch bei den Kunden zeigen, die noch nicht Schlange stehen. Michael Müller möchte mittelfristig auch die südhessischen Gemüsebauern, die es rund um den Firmensitz südlich von Darmstadt gibt, für sein System interessieren.
Wir möchten einfach auch landwirtschaftliche Betriebe unterstützen, die auch ihre Betriebe umstellen, weil wir haben ja da auch besondere Herausforderungen. Das eine ist natürlich, dass wir einen zunehmenden Personalmangel haben in der Landwirtschaft. Das heißt, wir brauchen Anlagensysteme, die autarker laufen. Das Thema
Ernteautomatisierung, Vereinfachung spielt eine große Rolle und da können auch diese hydroponischen Anlagen einen Beitrag leisten. Gehen Sie noch mal eine weitere Richtung. Wir haben viele landwirtschaftliche Betriebe, die Viehzucht hatten, das aber auch aufgeben oder die vielleicht auch im Zierpflanzenbereich unterwegs sind und die auch das Thema Gemüsebau für sich entdecken. Und ich würde behaupten, die Zahlen, die mir bekannt sind, dass wir in Deutschland noch sehr viel Bedarf haben, auch an Gemüsebau, damit wir eben auch weniger importieren müssen.
In der Tat wird zurzeit viel Gemüse etwa aus Südspanien importiert, wo der Wassermangel immer größer wird. Doch noch kosten wenige Quadratmeter Pflanzentheke einige tausend Euro. Andreas Ulbrich von der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur der Hochschule Osnabrück hofft jedoch, dass sich das bald ändert.
Es müssen einfach standardisierte Produktionssysteme, so wie die beiden Jungunternehmer das betreiben, also solche standardisierten Produktionssysteme müssen erarbeitet werden. Und wenn das geschieht, werden auch diese Produktionssysteme deutlich günstiger. Das sehen wir zum Beispiel, schauen Sie sich das an. Heute kauft der Hobbygärtner sehr gerne ein kleines Gewächshaus, um es in seinen Garten zu stellen. Früher waren diese Gewächshäuser immens teuer. Dadurch, dass das standardisiert mittlerweile produziert wird, sind die Preise aufgrund der großen Nachfrage und der effizienteren Produktionsweise deutlich gesunken. Und auch so stelle ich mir das vor, dass also solche neuen Kultursysteme in naher Zukunft deutlich günstiger zu erwerben sein werden.
Dass die Deutsche Bundesstiftung Umwelt das Projekt in einer frühen Phase unterstützt hat, war für den Geschäftsführer Michael Müller sehr ermutigend, berichtet er. Denn bisher haben die insgesamt 4 Firmengründer das Projekt ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert.
Natürlich ist es so, dass es sehr, sehr wichtig für uns ist, gerade da wir in einem sehr frühen Stadium gegründet haben, wo wir noch in der Produktentwicklung waren, wo Umsätze noch nicht sofort realisierbar sind. Das heißt, wir haben zum Start erstmal das Unternehmen aus eigenen Mitteln finanziert, haben aber auch bewusst auch die Policy zu sagen, wir möchten jetzt noch keine Investoren an Bord holen, das ist uns noch zu früh, sondern möchten einfach den Proof of Concept realisieren und zeigen, okay, das Ganze funktioniert, wir verdienen unser eigenes Geld. Und gerade in so einer frühen Phase sind natürlich solche Projekte wie von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, die uns auch gezielt empfohlen wurde, sehr, sehr wichtig. Und da freuen wir uns auch sehr, dass das geklappt hat. Das war ein sehr harter Bewerbungsprozess. Am Ende konnten wir die Jury dort auch überzeugen. Und von daher ist das eine große Hilfe, quasi gerade in der Startphase.
Doch in den nächsten Monaten sollen aus den wissenschaftlichen Pilotprojekten die ersten kommerziellen Aufträge werden. Aus dem Start-up der Hochschule Osnabrück soll ein Unternehmen werden, das sich am Markt behauptet.
Lutger Fittgau über Hydroponie oder Hydroponik, Anbau ohne Erde, ein Projekt in Hessen. Seit 1990 regiert in Brandenburg die SPD, mal alleine, mal mit Koalitionspartnern, wie jetzt mit der CDU und den Grünen. Aber manche fragen sich, werden die Sozialdemokraten auch in Zukunft den Ministerpräsidenten oder eine Ministerpräsidentin stellen? Nächstes Jahr ist Landtagswahl. Und es gibt Risse zwischen der SPD-Fraktion und dem Regierungschef Dietmar Woidke. Die sind zutage getreten, als die Bildungsministerin Britta Ernst ihren Rücktritt erklärte. Die Fraktion hatte ihr die Gefolgschaft aufgekündigt. Sowas passiert in der Politik selten. Es ging damals um den Lehrermangel und darum, dass sie Pläne hatte, die die Fraktion strikt ablehnte. Damit ist der Ministerpräsident unter Druck geraten. Die Stimmung ist schlecht und das schon länger, wie Landeskorrespondent Christoph Richter erfahren hat.
Mitte April, Brandenburgs SPD-Fraktionschef Daniel Keller wirkt genervt.
Und ich weiß, dass Sie gern jetzt eine schnelle, einfache Antwort da haben wollen.
Es geht um Nachfragen, ob die SPD-Bildungsministerin Britta Ernst, zugleich Kanzlergattin, gar durch die eigene Fraktion zum Rücktritt getrieben wurde und ob man damit nicht den eigenen Regierungschef Dietmar Woidke erheblich geschwächt hätte.
Wir akzeptieren und respektieren auch die Entscheidung von Britta Ernst. Klar ist, dass wir jetzt nach vorne schauen. So viel vielleicht erstmal dazu.
Daniel Keller, der selbst Ambitionen hat, mal die Nachfolge von Woidke anzutreten, bürstet Journalistinnen und Journalisten ab, die weiter nachhaken.
Sie haben die Möglichkeit, alle Fragen zu stellen und ich habe auch die Möglichkeit zu entscheiden, wie ich antworte.
Nach dem Rücktritt von Britta Ernst ist die SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag auch erstmal für Tage abgetaucht, war nicht zu sprechen. Deutlich wird, die SPD ist nervös. Ein Riss zwischen Fraktion und Ministerpräsident tritt offen zutage. Zur Erinnerung, die zurückgetretene Bildungsministerin wollte im Frühjahr 200 unbesetzte Lehrerstellen umwidmen, um damit Schulsozialhelfer und Verwaltungshelfer an ländliche Schulen zu schicken. Mangelregionen sollten entlastet werden. Doch genau damit hat die hanseatisch distanzierte und wortkarge Bildungspolitikerin Britta Ernst die eigene Fraktion gegen sich aufgebracht, die ihr dann die Gefolgschaft verweigert hat, weshalb es zum Bruch kam. Später wird es in der Öffentlichkeit heißen, die Fraktion vergrault die Kanzlergattin, die Fraktion schwächt den Ministerpräsidenten. Auch jetzt, 7 Wochen später, winkt die Fraktion Nachfragen ab. Einer der wenigen, der sich dazu äußert, ist Wolfgang Roig, SPD-Landtagsabgeordneter aus der Lausitz.
Also letztendlich sind wir alle rechenschaftspflichtig gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkreis oder in den Wahlkreisen. Und insofern denke ich, dass es durchaus richtig ist, wenn man als Souverän sagt, was man gerne möchte.
Übersetzt heißt das, mit Britta Ernst sei eben keine Zusammenarbeit mehr möglich gewesen. Zum aktuellen Verhältnis von Fraktion und Ministerpräsident wolle er sich nicht weiter äußern, ergänzt er noch. Die Personalie Britta Ernst liegt offen. In Brandenburg ist es zwischen SPD-Fraktion und SPD-Ministerpräsident nicht zum Besten bestellt. Einer, der das Vorgehen genau beobachtet, ist der Potsdamer Politikwissenschaftler Jochen Franzke. Ihn treffe ich in einem Café in Berlin-Mitte. Franzke sieht in dem Agieren der SPD-Fraktion, die in seinen Augen breitbeinig auftritt, einen Affront gegenüber dem Ministerpräsidenten.
Na, der Affront ist, dass man hier keinen Kompromiss gefunden hat. Ja, also wie üblich. Und das ist ungewöhnlich. Das passiert nicht so häufig, zumal diese Person ja ganz spezifisch durch ihre Verbindung zum Bundeskanzler, also auch ja, jenseits ihres Ministerpostens auch eine symbolische Rolle spielt. Und das war, glaube ich, aber von einigen schon durchaus gewollt, um dem Ministerpräsidenten auch bestimmte Grenzen aufzuzeigen.
In den Fluren des Brandenburger Landtags wird bereits, hinter vorgehaltener Hand, von einem geschwächten Ministerpräsidenten Dietmar Woidke gesprochen. Politikwissenschaftler Jochen Franzke sieht es ähnlich.
Ja, ist auch eine Führungsschwäche des Ministerpräsidenten. Am Ende sozusagen eine Ministerin zu opfern oder untätig zuzusehen, wie das darauf hinausläuft, das ist schon eine Führungsschwäche.
Und dass ein SPD-Kabinettsmitglied hingeschmissen habe, wegen fehlender Unterstützung der eigenen Fraktion, das sei neu in der Brandenburger Politik. Das habe es in den letzten 30 Jahren so nie gegeben, schiebt Franzke noch hinterher. Ein weiterer Konflikt zwischen Fraktion und Regierungschef ist das Thema der Grenzkontrollen an der Grenze zu Polen. Für SPD-Fraktionschef Keller nicht vorstellbar. Woidke dagegen pocht auf stationäre Grenzkontrollen. Auch hier gibt es keine Einigkeit. Das Agieren der SPD-Fraktion kommt bei Teilen der Basis überhaupt nicht gut an. Einer der Kritiker ist Gustav Horn, Mitglied des SPD-Parteivorstands. Ohne Woidke, sagt Horn, habe die märkische SPD überhaupt keine Chance bei der nächsten Landtagswahl.
Um das klar zu sagen, das hätte man sich sparen sollen. Und wir haben mit Britta Ernst sicherlich eine Bildungsministerin verloren, die wir lieber hätten halten sollen. Das bedauere ich sehr. Die SPD macht auch manchmal Fehler. Also niemand ist fehlerlos. Aber wir müssen aus diesen Fehlern lernen und in der Zukunft wieder stark Kurs halten. Dann schaffen wir das auch. Aber dazu gehört Selbstdisziplin.
Gustav Horn, Vorsitzender des Wirtschaftspolitischen Beirats und beratendes Mitglied der Grundwertekommission der SPD, ist zudem irritiert von der Art und Weise des Umgangs der SPD-Fraktion mit ihren eigenen Kabinettsmitgliedern. Man müsse sich jetzt vor dem Hintergrund der Umfragewerte zusammenreißen, sagt Janis Michalski, ein Mitzwanziger, der erst 2020 in die SPD eingetreten ist.
Ich möchte einfach nicht, dass sich dieser Stil durchsetzt und hoffe, dass es nicht an Fahrt gewinnt und dass man das alles intern in Ruhe klärt miteinander und dann ein geschlossenes Bild nach außen wird.
Gerade vor dem Hintergrund der SPD-Umfragewerte in Brandenburg sei das Vorgehen der Fraktion irritierend, sagt Michalski noch. Die SPD liegt nach einer aktuellen Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts IFM bei 24% und damit mit der AfD gleichauf. Eine Umfrage von INSA im April sieht die SPD gar hinter der AfD. Das sei nur Umfragewerte, keine Wahlergebnisse. Das habe wenig mit Brandenburg, sondern viel mit der hohen Unzufriedenheit der Menschen mit der Regierungsarbeit der Ampel in Berlin zu tun, meint Regierungschef Dietmar Woidke im Vorbeigehen.
Das heißt, wir sind die stärkste Kraft in diesem Land. Wir sind die Kraft, die gegen die AfD steht. Und so wird das auch in den nächsten Monaten weiter sein.
Man meint fast ein Basta zu hören. Wenn man Woidke auf sein Verhältnis zur Fraktion anspricht, winkt er ab. Er wirkt kraft- und lustlos. So als ob der Job 10 Jahre Regierungschef, 10 Jahre SPD-Landesvorsitzender an ihm zehren würden. Aber ohne den roten Landesvater Woidke gehe es eben auch nicht. Das wissen auch die eigenen Genossen. Laut Infratest DIMAP beschreiben 56% der Brandenburgerinnen und Brandenburger Woidke als einen guten Regierungschef. Übersetzt heißt das, ohne Woidke hätte die SPD in der Mark Brandenburg null Chance. Weshalb sich die SPD jetzt in einer Art Burg verschanzt gegen Querschüsse von außen. So hat man es immer gemacht, so hat es immer geklappt, sagt Politikbeobachter Jochen Franzke.
In der SPD, speziell in der Brandenburger SPD, gibt es, wenn es um Wahlkämpfe geht, immer dieses Rally around the flag. Effekt, also wir verbünden uns um die Fahne, wir sind die Brandenburg-Partei und da hat dann der Ministerpräsident das Sagen, wo es im Wahlkampf lang geht. Da werden die sich sehr zurückhalten.
Denn im nächsten Jahr bei der Landtagswahl will die Brandenburger SPD den Wahlsieg von 2019 verteidigen. Schwieriges Unterfangen derzeit, Uneinigkeit und Querschüsse der Fraktion, ergänzt Politikwissenschaftler Franzke noch, könnten da am Ende für die SPD hochgefährlich werden und genau das Gegenteil bewirken.
Christoph Richter über die Querelen in der SPD in Brandenburg. Der 17. Juni ist zwar kein Feiertag mehr, aber immer noch ein Gedenktag an die Millionen Menschen, die 1953 in der DDR gegen die kommunistische Diktatur protestiert haben. Der Aufstand wurde mit Hilfe sowjetischer Panzer niedergeschlagen. Daran erinnern wir jedes Jahr. Morgen Gedenkveranstaltung der Bundesregierung und Rede des Bundespräsidenten. Gedenken auch der Folgen, dass ja danach das Ministerium für Staatssicherheit ausgebaut wurde, um die Menschen noch mehr zu überwachen. Die Gebäude der Stasi stehen heute noch. Ein riesiges Areal, wo es das Stasi-Museum gibt, aber vieles drumherum leer steht. Eigentlich soll dort ein Campus für Demokratie entstehen. Das hat der letzte Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde Roland Jahn vor 10 Jahren angeregt. Aber das ist alles noch Vision. Der Bund und das Land Berlin müssen da noch viele städtebauliche, finanzielle und rechtliche Hürden überwinden. Unser Autor Wolf-Sören Treusch verfolgt das schon seit Jahren und gibt sich keiner Hoffnung hin, dass aus dem Campus für Demokratie bald etwas werden könnte. So bleibt erstmal nur das Museum.
Eine Schulklasse aus den Niederlanden ist mit dem Reisebus angekommen. Sie besucht das Stasi-Museum. Es befindet sich in Haus 1, jenem Gebäude, in dem der ehemalige Minister für Staatssicherheit Erich Mielke bis zum Ende der DDR residierte. Eierbecher links, Salzstreuer rechts, die Serviette zum Dreieck gefaltet. Die Banalität des Bösen in der DDR-Überwachungszentrale zieht jährlich mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher an. 7 Stockwerke hoch ist der rechteckige Plattenbau. Drumherum 2 Dutzend Gebäude mit ähnlichen Ausmaßen, mal mehr, mal weniger ramponiert. Das Gebäudeensemble war bis zu seiner Erstürmung 1990 im Rahmen der friedlichen Revolution in der DDR vollständig abgeriegelt. Jetzt soll hier etwas Besonderes entstehen, etwas von nationaler Bedeutung, erklärt Standortmanager Udo Dittfurt von der Planergemeinschaft Stadt und Raum EG, die sich im Auftrag des Berliner Senats um die Zukunft des Stasi-Areals kümmert.
Roland Jahn, der frühere Bundesbeauftragte für das Stasi-Unterlagengesetz, hat das ja mit diesem Begriff Campus für Demokratie, also nicht der Demokratie, weil die gab es hier nicht, aber mit dem Anspruch für Demokratie, diesen Ort zu öffnen, mit weiteren Nutzungen zu unterlegen, wie eben dem Forum Opposition und weiteren Dingen. Das ist für uns die Leitlinie. Etwas derartiges zu etablieren, finde ich in der Hauptstadt genau das Richtige.
Doch das wird dauern. In Berlin braucht es im Durchschnitt 7 Jahre und 4 Monate, so die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, bis ein Bebauungsplan unterschriftsreif ist. In diesem Fall zieht es sich möglicherweise länger hin. Fast das gesamte Areal steht unter Denkmalschutz. Vor allem aber, die Gebäude liegen nicht in einer Hand. Ein Teil gehört dem Land Berlin, ein Teil dem Bund, ein dritter befindet sich in Privatbesitz.
Es müssen Flächen erworben werden, es muss das Planungsrecht geschaffen werden für eine große bauliche Investition, Abstandsflächen müssen eingehalten werden und all diese Dinge, und das kostet einfach Zeit.
Dabei sind die Grundvoraussetzungen günstig. Bund und Land ziehen an einem Strang, beide wollen den Campus für Demokratie. In einem der Gebäude befindet sich das Archiv der Stasi-Unterlagen, 111 Kilometer Akten, 1,7 Millionen Fotos. Es platzt aus allen Nähten, deshalb will der Bund weitere Flächen auf dem Gelände erwerben und dort ein großes Archivzentrum bauen. Das Land Berlin unterstützt das Vorhaben, rechnet aber mit 15 bis 20 Jahren, bis der Campus für Demokratie entwickelt ist. So der scheidende Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Tom Sellow in seiner Abschiedsrede vor dem Abgeordnetenhaus im Februar.
Es geht um nicht weniger als um ein Generationenprojekt, das auf das Engste mit unserer Demokratie- und Freiheitsgeschichte verbunden ist.
Besonders wichtig sei es daher, ein Element des Campus-Konzepts schon jetzt auf dem Gelände zu verankern, das Forum Opposition und Widerstand.
Mit dem Forum Opposition und Widerstand würde ein zentraler Ort dieser Freiheitsgeschichte geschaffen. Ein Ort, an dem das Aufbegehren gegen die kommunistische Diktatur als ein bedeutsames Kapitel der deutschen Freiheits- und Demokratiegeschichte vermittelt wird und so Eingang in unsere Erinnerungskultur findet. Damit hätte auch das Gedenken des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 eine gute Verankerung.
Das Hauptproblem? Der private Investor, die Aris Immobiliengesellschaft. Ihr gehören etwa 40% der Gebäudeflächen auf dem Gelände. In der Hauptsache die hohen Originalplattenbauten. Aber auch Haus 18, schräg gegenüber vom Stasi-Museum. Ein kastenförmiger Bau mit verspiegelten braunen Fenstern. An der Fassade hängen seit Jahren zerfetzte Plastikplanen.
Also es gibt tatsächlich konkrete Überlegungen und die sind auch wichtig, weil ohne diese konkreten Überlegungen, ohne zu wissen, was überhaupt rein soll, was rein kann, fängt keiner an mit Planung.
Frank Ebert ist Nachfolger von Tom Sellow als Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Davor hat er 3 Jahrzehnte für die Robert-Havemann-Gesellschaft gearbeitet, hat für sie das Archiv der DDR-Opposition in Deutschland aufgebaut.
Dieser gesamte Campus soll keine Gedenkstätte werden oder ein Kranzabwurfplatz oder irgendwas, sondern das soll ja auch nach vorne gerichtet sein. Also ich stelle mir das immer so vor, dass man eben genau solche Themen wie den 17. Juni, aber eben auch viele unbekannte Themen und Aktionen von Opposition und Widerstand hier wunderbar darstellen kann und das aber auch wiederum wunderbar verknüpfen kann mit aktuellen Themen.
Zum Beispiel dem Freiheitskampf in Belarus, Russland oder im Iran.
Dann gibt es ja von der Robert-Havemann-Gesellschaft die Machbarkeitsstudie für ein Forum Opposition und Widerstand, wo genau überlegt wird, wo kann dieses Forum eigentlich konkret hin, hier auf dem Gelände. Zum Beispiel Haus 18. Das ist das größte Gebäude hier, der Versorgungskomplex der ehemaligen Stadtsicherheit. Das Gebäude ist eigentlich ideal dafür. Leider hat der Besitzer dieses Hauses das Innenleben des Haus 18 komplett zerstört. Das heißt, also der Kinosaal ist weg. Dass der vernichtet wurde, ist tatsächlich, sagen wir es diplomatisch, frevelhaft.
Vor einem Jahr erst ist das geschehen. Kurz bevor Haus 18 und weitere Gebäude auf dem Gelände unter Denkmalschutz gestellt wurden.
Ich finde die Idee, das Forum Opposition und Widerstand dort unterzubringen, gut, weil das Gebäude aufgrund seiner Konstruktion viel Spielräume lässt für Ausstellungsflächen, für kleinteilige Seminarräume, für Veranstaltungsräume. Aber das Haus ist Privateigentum.
Dass die Aris Immobilien GmbH das Inventar in Haus 18 hat zerstören lassen, zeigt, wie kompliziert die Verhandlungen mit dem privaten Investor sind. Eine Anfrage von Deutschlandfunk Kultur ließ das Unternehmen unbeantwortet. Ihm gehören 7 Gebäude, insgesamt fast die Hälfte der 180.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche auf dem Gelände. Einen Großteil dieser Fläche würde der Privatinvestor am liebsten zu Wohnungen umbauen. Keine Chance, sagt Standortmanager Udo Dittfurt. Drumherum fehle die nötige Infrastruktur. Der Eigentümer solle sich andere Nutzungen überlegen.
Ob das Gewerbliche im Sinne von Bürodienstleistungen sind, ob das vielleicht die Unterbringung einer Jugendherberge ist. Also das Land Berlin hat dem Eigentümer hier eine Reihe von Angeboten gemacht. Wir sind gespannt und bereit und interessiert, auch ins Gespräch miteinander zu kommen.
Welche Signale erfahren Sie von dem Eigentümer?
Leider zu wenig.
Kurz vor dem 70. Jahrestag des Volksaufstandes am 17. Juni 1953 bleibt die ehemalige Zentrale des DDR-Geheimdienstes Flickwerk. Und der Campus für Demokratie immer noch mehr Vision als Wirklichkeit.
Wolf-Sören Treusch über diesen Traum, einen Campus für Demokratie in Berlin zu errichten. Halle in Sachsen-Anhalt ist eine schöne Stadt. Man nannte sie mal Diva in Grau. Das ist längst nicht mehr so. Interessante Kultureinrichtungen, Grünanlagen, gute Gastronomie, schöne Häuser. Aber Halle hat auch ein anderes Gesicht. Die Stadt ist Schwerpunkt rechter Kriminalität, die auch und häufig im Internet stattfindet. Und das seit Jahren. Das ist bundesweit bekannt. Aber lange ist nichts Wirkungsvolles dagegen getan worden. Was sich nun ändern soll. Es entsteht eine neue Ermittlereinheit bei der Staatsanwaltschaft, eine Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach hat sich die Stelle und ihr Wirkungsvermögen genauer angesehen.
Das Justizzentrum in Halle ist ein wuchtiger rot-gelber Bau im Zentrum der Stadt. Neben dem Amtsgericht sitzt hier die Staatsanwaltschaft mit 185 Mitarbeitern. In der Abteilung 8 für Staatsschutzdelikte und politische Kriminalität ist sie angesiedelt, die Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet. Neue Büros hat sie nicht, auch keine neuen Mitarbeiter. Stattdessen wurde Personal umgeschichtet. 4 Staatsanwälte bearbeiten neben ihrer sonstigen Arbeit nun Internetdelikte aus ganz Sachsen-Anhalt. Viola Knaz ist eine davon. Sie ist zuständig für Dessau. Noch halten sich die Fälle in Grenzen.
Aber ich denke, es wird im Laufe der Wochen nicht nur von der Polizei, sondern auch von den Staatsanwaltskollegen aus Dessau und dem Beritt weitere Verfahren hier vorgelegt werden.
Im Büro nebenan sitzt Staatsanwalt Sebastian Lüdecke. Er hatte immerhin schon 3-4 Akten aus Magdeburg, seinem Zuständigkeitsbereich in der Zentralstelle.
Die ersten Delikte sind da. Interessante Dinge, hauptsächlich natürlich Äußerungsdelikte, auch in Richtung Volksverhetzung, viel auch was in zum Beispiel größeren Chatgruppen, Telegram etc. pp. Passiert.
Andere Bundesländer haben längst Schwerpunktstaatsanwaltschaften, Hessen, Niedersachsen oder Bayern zum Beispiel. Dort gibt es seit 2020 eine Hate-Speech-Staatsanwältin, die Sonderdezernate bei 22 Staatsanwaltschaften koordiniert. Bilanz: knapp 4000 Verfahren in 2 Jahren. Ein Problem für die Ermittler sei die Identifizierung auf Plattformen wie Facebook und Twitter. Das dauere mitunter Monate, sagt Staatsanwalt Sebastian Lüdecke in Halle.
Das Wichtigste ist meines Erachtens nach, dass wir schaffen, die Verfahren einigermaßen zügig zu bearbeiten. Dass hier nicht mit irgendwelchen unnötigen Ermittlungsschritten man sich beispielsweise mit Facebook oder so verhakt.
Dabei helfen könnte ein IT-Forensiker, der für die Zentralstelle für Hasskriminalität in Halle eigentlich vorgesehen ist. Allerdings ist die Stelle noch nicht besetzt. Heike Geier ist die Behördenleiterin in Halle. Die leitende Oberstaatsanwältin stellt fest, es gebe Aufholbedarf, was die Strafverfolgung im Netz angeht.
Ich denke schon, dass wir da nicht so viel Augenmerk drauf gelegt haben, wie es angezeigt wäre. Das ist ja grundsätzlich ein Vorteil einer Spezialisierung auf bestimmte Dinge, dass man eben das Augenmerk darauf konzentriert und nicht, wenn man also zum Beispiel jetzt fünf Mordakten bearbeitet hat und dann kommt so ein Äußerungsdelikt im Internet, dann findet man das natürlich nicht so schlimm.
Mit der bislang eher laxen Verfolgung von Hassdelikten im Netz haben die Ermittlungsbehörden in Sachsen-Anhalt sich schon im bundesweiten Fernsehen blamiert. Im vergangenen Jahr wollte eine Redakteurin der TV-Sendung ZDF Magazin Royal auf einer Polizeiwache in Magdeburg ein Hakenkreuz auf Facebook anzeigen. Doch der diensthabende Polizist weigerte sich, die Anzeige aufzunehmen. Gegen den Polizisten aus Magdeburg wurde zunächst wegen Strafvereitelung im Amt ermittelt. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Magdeburg das Verfahren eingestellt. Ein Disziplinarverfahren läuft noch. Insofern sprüht die Opposition im Magdeburger Landtag nicht vor Begeisterung, wenn nur die Staatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt eine Sondereinheit bekommt. Henriette Quade, Linken-Politikerin aus Halle.
Und ist völlig klar, das allein reicht nicht und schon gar nicht reicht, irgendwie einen Flur umzubenennen und Leute, die an anderer Stelle fehlen, jetzt als Sondereinheit auszugeben. Das ist Quatsch. Natürlich braucht es auch ein anderes Arbeiten von Polizei.
Immerhin, wer ein Hakenkreuz im Netz anzeigen will, muss jetzt keinen leibhaftigen Beamten mehr überzeugen. Das Innenministerium verweist darauf, dass Anzeigen nun auch elektronisch aufgenommen werden können, mithilfe des sogenannten E-Reviers. Allerdings sei der Zeugenschutz in Sachsen-Anhalt noch ausbaufähig, weil Betroffene von Hasskriminalität ihre Privatadresse bei der Online-Anzeige angeben müssen, kritisiert die gemeinnützige Organisation Hate Aid. Das Innenministerium von Sachsen-Anhalt schreibt, dass die Bearbeitung von Hasskriminalität hohe Priorität bei den Behörden habe. Zitat:
So wurde beispielsweise die Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaften zuletzt mit der Aktualisierung eines gemeinsamen Runderlasses noch einmal enger aufeinander abgestimmt.
Linken Politikerin Quade kritisiert aber auch speziell die Staatsanwaltschaft Halle. Die größte Stadt im Bundesland ist seit Jahren ein Schwerpunkt rechter Gewalt. Allein der rechtsextreme Blogger Sven Liebig hat in den letzten Jahren mehrere hundert Strafanzeigen gesammelt.
Natürlich gibt es einen qualitativen Unterschied, einen strafrechtlichen Unterschied zwischen Beleidigung und körperlichen Attacken. Das Problem ist, dass beide unzureichend juristisch geahndet werden.
Sagt Quade. Das wiederum will Behördenchefin Geier so nicht stehen lassen.
Wir können nicht bei jeder Beleidigung, das machen wir weder im Netz noch in der Realität, ja, also jedes Mal darauf achten, dass das Opfer, der Geschädigte, der Anzeigerstatter mit seinem Anliegen unbedingt durchdringen muss. Das geht nicht.
Niklas Ottersbach über eine neue Ermittlereinheit bei der Staatsanwaltschaft in Halle, die sich mit rechter Kriminalität auseinandersetzen soll. Das war das DLF-Magazin. Heidrun Wimmersberg hat Ihnen heute die Themen zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.